alle zusammen zu einer weiteren Folge von Podcast, der Podcast von ProCup Zentralschweiz. Vis-à-vis von mir sitzt ein alter Bekannter, der von meinem Podcast schon mal Gast war, nämlich der Alex Oberholzer. Sali Alex, würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, hoi Jan. Also, ich bin Alex Oberholzer. Ich bin pensioniert inzwischen. Ich bin behindert auf die Welt gekommen, habe nachher noch Kinderlähmung bekommen, habe dann das Leben lang eigentlich geschafft, 100%. Und zwar habe ich mein Geld verdient mit Reden und Schreiben. Also ganz ähnlich wie du. Ich habe im Radio als Redakteur geschafft für Film. Ich war Filmkritiker, Filmredakteur. Das Gleiche habe ich auch gemacht im Fernsehen. Und wo die Medien so ein bisschen knauserig geworden sind und ich dann vier Kinder in der Ausbildung und nicht konnte mir leisten, dass irgendwie mein Lohn zurückgeht, habe ich dann ein 50% Pensum noch angetreten beim Bund in der Kommunikation. Und auch dort habe ich geschrieben und geredet.
Und jetzt könnte man ja meinen, in der Pension nicht mehr gemütlicher. Nein, Alex schreibt ein Buch über das Paradies mit den weissen Hübli. Willst du mir mal kurz erzählen, wie du zu dem Buch gekommen bist und was denn der Initiant, der Funke war, deine eigene Biografie zu verbalisieren in einem Buch?
Selbstverständlich. Also das erste Mal, ich nehme es tatsächlich gemütlicher, gell? Also es ist nicht mehr so. Früher, als ich die 52% Stelle hatte, die eine in Zürich beim Radio, die andere in Bern beim Bund, das war ein Sketz gewesen. Da musste ich auch immer wieder in die SBB mit dem Rollstuhl, was ja das Problem ist, wie du auch weißt. Und also es ist wirklich, da hatte ich häufig ein riesen Ketz und einen Stress und einen nervösen Alltag. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Ich verbringe zwar meinen jetzigen Alltag auch mit Arbeiten, klar, mit Schreiben. Und, aber jetzt kann ich mir alles selber einteilen. Und wie du ja auch weißt, vor allem wenn man eben mobilitätseingeschränkt ist und man sich sowohl den Ort, wo man schreibt, als auch die Zeit selber kann einteilen, dann ist das eine enorme Beruhigung, was das Stresslevel anbelangt. Und darum nehme ich es jetzt also eindeutig viel gemütlicher. Und jetzt zu dieser Frage. Wie bin ich drauf gekommen? Ich bin 12 Jahre lang als Kind im Kinderspital aufgewachsen, in der Aussenstation vom Kinderspital Zürich, nach Foltern am Albis. Und erst mit 12 bin ich eigentlich dann in die Welt eingetreten und habe die Welt kennengelernt. Und später, immer wenn ich Leuten erzählt habe, wie ich aufgewachsen bin, oder wenn Leute das gewusst haben und sie mich kennengelernt haben, und so, dann haben sie gesagt, ja, aber wie machst du das? Man liest doch überall, die ersten 2 Jahre als Kind sind entscheidend für die Resilienz, für irgendwie die menschliche Entwicklung. Wer dort etwas verpasst hat, etwas verpasst fürs Leben. Was ist denn dort mit dir passiert? Wieso hast es du geschafft? Und wenn ich damit das erzählt habe, wie ich probiert habe, das zu schaffen und wie das damals gelaufen ist und wie ich darüber Tritt geschafft habe, dann haben sie schon damals immer gesagt, du musst ein Buch schreiben. Das ist dermassen einmalig, das ist dermassen etwas Spezielles, das möchten die Leute erfahren. Dann hat es später Studenten, Studentinnen gegeben, die irgendwie Psychologie oder irgend so etwas studiert haben, haben mit mir auch wollen reden, damit sie ihre Arbeiten können ein bisschen ausschmücken mit erlebten Erfahrungen. Und auch die haben gesagt, du, das ist so spannend, du musst etwas schreiben. Und ich habe immer gefunden, es ist zu privat. Erstens habe ich gefunden, es ist zu privat. Zweitens habe ich überhaupt keine Zeit gehabt mit 52% Stellen unter einer vierköpfigen Familie. Beziehungsweise mit Erwachsenen zusammen. 6-köpfige Familie, hast du einfach keine Zeit. Also, ist für mich nicht in Frage gekommen. Und dann ist Pensionierung gekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann hat es mich nicht losgelassen mit dem Buch. Ja. Aber mir war klar, ich kann das nicht selber schreiben. Weil ich habe ja nur eine Hand. Also, ich schreibe höchstens mit 3 Fingern. Die andere Hand habe ich nicht von Geburt. Und dann dachte ich, ich brauche einen Ghostwriter. Und es hat mal eine Frau ein Porträt über mich geschrieben, das mir wahnsinnig gefallen hat. Und ich habe sie schon damals vor zig Jahren gefragt, ob sie, wenn ich je ein Buch schreibe, ob sie meine Ghostwriterin will sein. Hat sie gesagt, unbedingt, ja, das ist spannend. Dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen und gefragt, ob das immer noch gelte. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat einfach im Moment überhaupt keine Zeit. Und ich muss mir zuerst überlegen, was dort alles reinkommen soll in das Buch. Und dann muss ich ja die Finanzierung auch regeln. Und dann hat er, ups, aha, ja, also was drin kommt, weiss ich, aber was heisst Finanzierung eigentlich?
Ja, ich glaube, der Buchmarkt ist nicht mehr so quellend wie auch schon, oder?
Das stimmt, allerdings hat mich das nicht gekümmert, aber es ist mir dann klar geworden, dass eine Ghostwriterin nicht gratis schafft und dass wir uns ja mindestens einen Monat oder 6 Wochen zurückziehen müssen. In ein Hotel oder irgendwo mit an, damit wir eben arbeiten können. Dann habe ich angefangen herauszufinden, wie teuer ist so ein Hotel und wie viel verdient so eine Ghostwriterin. Also ich habe gewusst, ich brauche Geld. Und habe gemerkt, ich habe zwar früher für das Filmfestival, das ich präsidiert habe, alles immer über Stiftungen und so können Geld sammeln, das war kein Problem gewesen. Aber ich habe gemerkt, für mich persönlich kann ich kein Geld sammeln. Es geht nicht. Ich habe eine Barriere. Ich habe keinen Franken können auftreiben, weil ich gar nicht mich an die Arbeit gemacht. Ich habe mich nicht getraut. Also habe ich gewusst, Alex, entweder schreibst du jetzt das Buch selber oder es gibt kein Buch.
Mhm. Und es gibt ja jetzt eins. Wie hast du dich überwinden, für dich einzutreten? Weil, hast du jetzt mit der Ghostwriterin geschrieben?
Nein, ich habe es selber geschrieben.
Allein?
Ja, klar. Aber warum hast du jetzt den Schritt können machen von der Ghostwriterin zum Schreiben, ja, zum selber Schreiben? Ist ganz, ganz banal. Eine Gratis-App. Das hat mir jemand gezeigt im Radio, dass es das gibt, wenn du Hochdeutsch redest. Also im Radio habe ich es nicht können brauchen, aber wenn du Hochdeutsch redest, dann redest du einfach auf das App und es übersetzt das in einen schriftlichen Text. Und das Problem ist dann nur noch, du musst ja noch wissen, was du sagst, aber du hockst nicht mehr vor einem leeren Blatt. Also das ist das eine Problem, du musst wissen, was du sagst. Und das zweite Problem ist natürlich, die App versteht nie jedes Wort von dir und sie macht zum Teil totale Missverständnisse. Also zum Beispiel beim Titel «Das Paradies der weißen Häubchen» hat das App konsequent geschrieben «Das Paradies der weißen Häubchen». Oder? Ja. Also du musst nachher total drüber gehen, korrigieren, ausweiten und erst wenn du dann quasi die Arbeit machst, machst du eigentlich auch deine Arbeit als, ich will jetzt nicht sagen Schriftsteller, aber als Autor von etwas, oder? Weil ich habe es so gemacht, ich habe pro Tag etwa 1,5 Stunden diktiert und nachher etwa 3 Stunden korrigiert und erweitert. Aber so ist das gegangen. So habe ich quasi den Leerlauf mit dem 10-Finger-System, den ich ja nicht kann und den ich schon früher bei der Litzarbeit oder bei längeren Texten für Zeitschriften immer ein bisschen langweilig gefunden habe, wenn ich zitieren musste. Da musst du ja nur abtippen, ohne zu denken. Ja. Und wenn dann nicht eben wahnsinnig schnell bist mit Tippen, dann tut mich das langweilen. Und so hat mir das App geholfen.
Ja, also die Rohrarbeit zu machen, oder?
Genau, ja.
Und nachher aber bei diesem Diktieren bist du wieder der kleine Alex geworden, hast ihn noch einmal auseinandergesetzt, hast ihn noch einmal aus einer anderen Perspektive gesehen, jetzt, wo du geschrieben hast, weil darüber nachdenkst, du bist ja jetzt auch Familienvater, du weißt, was es heisst, Kind zu haben, wird wahrscheinlich schon noch einmal deine Kindheit bearbeitet haben, jetzt, wo du noch einmal aufgeschrieben hast, ist es noch anders gewesen?
Nein, das ist lustig. Das fragen mich viele Leute, wie ist das gewesen? Bist du quasi nochmal zurückgekehrt in die Emotionen, ja, und in deine Kindheit? Das war überhaupt nicht so gewesen. Nein, ich habe natürlich im Laufe der Zeit, weißt, hat es ja Sachen gegeben, die ich immer wieder, wenn ich es den Leuten erzählt habe, da habe ich gemerkt, es gibt gewisse Kernerlebnisse. Ja. Und die Kernerlebnisse, die habe ich im Kopf gehabt. Und dort habe ich natürlich, als ich dann gewusst habe, wahrscheinlich schreibe ich mal ein Buch, habe ich angefangen, so wie Kapitelüberschriften mir zu notieren.
Ah, okay, schon vorher.
Schon vorher, ja. Ich habe wie ein Inhaltsverzeichnis gehabt und habe gewusst, welche Geschichten unbedingt vorkommen müssen. Ich habe das darum gemacht, dass ich nicht eine vergesse, oder?
Ja.
Das habe ich gemacht. Also das ist eigentlich klar gewesen. Und dann habe ich mich dran gesetzt, das Schreiben. Und das Schreiben ist lustigerweise gegangen, total emotionslos. Ich habe das einfach geschrieben. Ach, cool. Und dann überarbeitet. Was jetzt aber interessant ist, ich habe ja schon 3 Lesungen gehabt, eine im Kinderspital und 2 an der Universität. Und zum Teil kann ich die Geschichten fast nicht vorlesen, ohne dass mir Tränen kommen.
Okay, also das Lesen ist noch ein anderer Affekt als Schreiben.
Total, also jetzt für mich, ich weiß nicht, wie das ist.
Spannend.
Wie das ist für andere Leute, aber für mich ist es eindeutig, so schreiben habe ich können machen, ohne dass mir das irgendwie näher gekommen ist. Aber jetzt beim Vorlesen, ich tue jetzt auch zu Hause mit einer Kollegin oder mit einem Sohn von mir oder mit der Tochter, tue ich das Vorlesen üben, damit ich, wenn ich weiss, nächsten Montag habe ich dort eine Detaillesung und dort lese ich das und das und das, dann tue ich das vorher x-mal üben, dass ich nicht Tränen bekomme. Das ist etwas Interessantes. Obwohl es ja keine traurigen Geschichten sind. Aber gleich, die Emotionen kommen halt wieder. Die sind übrigens auch gekommen, als ich ein Kind hatte, wo meine Kinder, bei jedem einzelnen von diesen vier, immer wo sie eins geworden sind, hatte ich plötzlich einfach eine starke Emotion gehabt, weil mir klar war, mit eins bin ich von meinen Eltern weggegeben worden. Das hat mir bis jetzt nie etwas gemacht. Aber als ich dann selber Kind hatte, bei jedem Einzelnen, was eins geworden ist, hat es mich fast verrissen, weil ich hätte das nicht können.
Glaube ich. Also dann wird man immer wieder sich selber auch bewusst, oder?
Dann wirst du mit dem konfrontiert, was dir widerfahren ist, ja.
Vorher ja nicht. Thema Lesung. Du wirst ja auch für Brockab Zentralschweizer Lesung haben, am 26. September. Von mir moderiert. Also da ein kurzer Einwand bei der Stadtbibliothek in Luzern. Also es gibt noch freie Plätze. Man findet alles auf unserer Homepage. Aber noch ein bisschen zurück. Das Thema Affolter am Albis. Hat ja mich auch gestreift.
Ja.
Ich bin ja, du bist in den 50er Jahren dort reingekommen und ich bin 40 Jahre später dort eingeschult worden. Und ich habe das noch interessant gefunden, als ich das Buch gelesen habe. Ich habe ein bisschen so gemerkt, dass das eigentlich dein Zuhause war, die 12 Jahre lang. So ein bisschen auch dich geformt hat und so. Und eigentlich der Übergang nach Hause ja dann auch ein Konflikt war, weil du dann plötzlich zwei Welten gehabt hast. Bei mir war es umgekehrt gewesen, weil ich von daheim musste dort hin und es nicht so war wie daheim, habe ich dann so gedacht, wir haben die gleichen Emotionen einfach umgekehrt gehabt, was ich höchst spannend finde.
Das ist sehr spannend und ich finde es auch sehr spannend, dass du sagst, aus deiner Perspektive, es sei eigentlich wie mein Zuhause gewesen. Es ist überhaupt nicht eigentlich wie mein Zuhause gewesen. Es ist mein Zuhause gewesen, oder? Ja. Weil der erste Schritt, der für dich so schmerzhaft war, von zuhause ins fremde Spital,
ja, den habe
ich, ich ja nicht in Erinnerung mit eins. Ich mag mich zwar, und ich habe auch ein Kapitel über das im Buch, ich habe zwar eine Erinnerung, wo ich wahnsinnig Heimweh habe, und offenbar habe ich da schon können reden und ein bisschen denken, weil ich bin in einen Dialog mit zwei, sogar drei Schwestern wegen dem Heimweh. Also ich war dort nicht eins gewesen, sondern sicher schon ein bisschen älter. Ich hatte also Heimweh gehabt, aber ich mag mich an das überhaupt nicht erinnern. In der Erinnerung ist das Kinderspital mein Zuhause, ganz eindeutig. Und Katastrophen ist über mich gebrochen, wo ich nach 12 Jahren in einer Welt, wo ich normal bin, der nicht laufen kann, ist normal. Alle Kinder konnten nicht laufen. Alle sind rumgekrochen. Alle sind, wenn sie Glück hatten, im Rollstuhl gelandet. Und so sind sie halt weiter rumgekrochen. Oder sind qualvolle Schienen und Gipsbett und Nachtschienen gewängelt worden. Oder? Also, das ist so. Aber, als ich nachher rausgekommen bin, habe ich gemerkt, ich bin ein total Aussensitter. Ja. Oder? In der Schule, ich kann nicht in Pause wegen der vielen Stegen. Auf der Schulreise, ich trottle immer weit hinher. Es ist einfach grässlich. Oder? Also, dort bin ich zum Aussensitter geworden, etwas, was ich von Affoltern überhaupt nicht gekannt habe. Und dieser Übertritt in die Gesellschaft war sehr, sehr schwer für mich. Und das lese ich auch im Buch, in einem der letzten Kapitel, dass ich dann herausgefunden habe, wie ich den fürchterlichen Alltag in der Gesellschaft draussen kann überleben, indem ich mich über das Wochenende und in allen Ferien wieder zurück heimgehe ins Kinderspital.
Ah, das ist... Ja, und für mich war es wirklich unterschiedlich gewesen, aber was ich auch noch kurz ansprechen will, du hast das vorhin erwähnt, wenn man Glück hatte, hat man einen Rostel bekommen. Weil das ist ja in der Gesellschaft ja auch oft so, dass man so über sich selber liest, wenn man das Interview gibt. Man ist an den Rostel gefesselt oder lebt im Rostel, aber eher negativ konjugiert. Siehst du das auch so, dass der Rostel befreiend ist? Oder? Weil du ja keinen, wenn man Glück gehabt hat, hat man einen Rollstuhl bekommen?
Ja, das ist ja selbstverständlich. Also, der Rollstuhl garantiert mir ja heute die Mobilität. Als Kind konnte ich noch rumkriechen. Heute könnte ich nicht mehr rumkriechen, weil all die wenigen Gelenke und Muskeln, die ich noch habe, wegen meiner Behinderung, die sind durch den wahnsinnig starken Gebrauch im Laufe meines Lebens dermassen kaputt und geschlissen heute. Ich könnte nicht mehr kriechen und nichts, oder? Also, heute ist der Rollstuhl, ohne Rollstuhl wäre ich heute quasi ein Exit-Kund. Das ist ganz klar. Es würde keinen Sinn machen. Der Rollstuhl hält mich am Leben. Der Rollstuhl hält mich in Bewegung. Der ist wahnsinnig wichtig. Und darum ist es natürlich völlig lächerlich. Ich habe einen Rollstuhl gefesselt. Und im Kinderspital hat es eben nur wenig Rollstuhl gehabt. Und der Schnellste hat ihn immer ergattern können. Oder der ihn aus medizinischen Gründen dann bekommen hat. Und die anderen sind halt rumgekrochen oder haben probiert, mit ihren Schienen und Stöcken ein paar wenige Schritte zu laufen oder zu stehen. Also, da ist natürlich die Mobilität auf einem ganz anderen Level hat die stattgefunden. Und darum haben damals die Ärzte ja nur ein Ziel gehabt. Der Mensch muss aufrecht und gerade gehen. So unterscheidet er sich vom Tier. Das hat unsere Ärztin immer gesagt. Und oh, so schön. Sind wir halt in die Schienen hineingezwängt worden.
Und wie war schon der Alltag mit den Ärztinnen? Also mit dem Pflegepersonal, mit so früher noch Krankenschwester, Pflegepersonal, die sind ja Mutterersatz, Elternersatz, aber wie ist mit den weissen Göttern, wenn man so will, der Alltag gewesen?
Da muss man total unterscheiden. Also es hat eine Ärztin hier gehabt, Frau Dr. Friedrich, und das war wirklich die Göttin in Weiss gewesen, und deren ihr das Credo war eben der aufrechte Gang. Wir haben auch in der Physiotherapie haben wir damit gehabt, hängen. Musst du dir mal vorstellen, hängen.
Also,
da sind wir am Kopf aufgehängt worden, damit sich unser Körper unegrädet.
Oh!
Ja. Also auf einer schrägen Platte, nicht im freien Fall.
Ah!
Ja, sonst wären wir alle nicht mehr da. Aber gleich, hängen hat es geheissen auf dem Stundenplan. Das ist heute ja im Nachhinein wahnsinnig witzig.
Ja. Und umhängen, oder?
Umhängen, oder Todesstrafe, ja. Und dann hat es einmal pro Monat, später einmal pro 14 Tage, ist der Oberarzt vom Kinderspital Zürich gekommen. Und von dem hat man sich relativ nackt anlegen, also einfach mit der Unterhose. Und er hat dann bestimmt operieren, Gipsbett, Quengelgips, Nachtschiene. Und den haben wir genannt, der Folterer. Das ist klar. Das ist mein Mannenbild von dem Mann. Und sonst sind alles Krankenschwestern gewesen, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen. Und man muss total unterscheiden zwischen dem weiblichen Personal und der Ärztin oder dem Arzt. Ich muss sagen, und darum habe ich auch, das ist ein weiterer Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ich möchte all diesen Leuten, diesen Krankenschwestern, den Physiotherapeutinnen, den Ergotherapeutinnen, das sind alles Frauen gewesen, möchte ich einfach wahnsinnig danken für die enorme Arbeit, die sie gemacht haben. Natürlich gibt es ja immer unter diesen Leuten auch ganz unsympathische Leute, die du hassest, die du nicht gerne hast, die dich quälen, die dich plagen. Ich bin natürlich auch geschlagen worden, ist ja klar. Aber spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin völlig überzeugt heute, alle Menschen, die dort geschafft haben und mit mir zu tun haben, die haben natürlich zu dem beigetragen, was ich heute bin. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich heute bin. Und darum muss ich denen danken. Und in dem Buch sind ja all die Geschichten genau eben so beschrieben, wie auch aus einem wahnsinnigen Schmerz. Es hat zum Teil schon Kapitel, wo einem wehtun, offenbar, wenn man es liest, so wird das gesagt.
Das ist ja.
Die enden aber immer versöhnlich und ich versuche immer auch aufzuzeigen, warum hat mich auch der Moment wieder stark gemacht. Insofern stimmt es eben schon, wenn die Leute sagen, ich sage ein super Beispiel für Resilienz.
Ja, weil das merke ich ja oft, oder? Wir sind ja auch angewiesen und um den Alltag ja auch können zu gestalten, wird man halt auch zum Diplomat wahrscheinlich, oder? Wenn du hast gesagt, du bist geschlagen worden. Ich kann mir vorstellen, man hätte diplomatisch an gewisse Sachen angehen.
Ja, natürlich, klar. Und das hat auch Auswirkungen bis heute. Also etwas davon, das weiss ich. Unter dem habe ich auch zum Teil gelitten im Laufe meines Lebens. Ich kann nie Nein sagen. Und ich kann nicht streiten. Oder? Und vielleicht hast du das ein bisschen ähnlich, weil wenn du das Leben lang immer angewiesen bist auf Hilfe und auf Leute, dann hast du
immer da.
Dann darfst du einfach nicht jemanden zusammenschiessen, wenn du nachher vielleicht musst fragen, kannst du mir aufs WC helfen?
Das, ja, um beim Zusammenscheissen zu bleiben. Eben.
Genau.
Aber wie war denn das gewesen? Ich wollte nicht alles im Buch besprechen, aber wie war das denn gewesen, wo denn du selber Vater geworden bist?
Also gut, erstens habe ich natürlich, ich wollte ja nie ein Kind.
Okay,
weil ich Angst hatte.
Du bist vier.
Ja, ich habe nicht gewusst, ob ich, weißt du, das überhaupt kann sein, Vater, weil ich ja keinen erlebt habe als Kleinkind. Ja. Und zweitens hat es mich da auch, ich bin ja sehr spät Vater geworden, also mit 32. Meine Kollegen haben zum Teil schon Kind gehabt und dann habe ich gemerkt, kannst du kaum einen Halbsatz fertig sagen, ohne dass das Kind wieder entweder reingewängelt oder zum Thema werden. Also für mich war klar, kein Kind, zu dem ich auch nicht gewusst, ob es behindert auf die Welt käme, weil ich ja eine unerklärliche Missbildung habe. Und dann ist einfach plötzlich meine Freundin schwanger geworden und hat gesagt, ich bin schwanger und ich treibe nicht ab. Also habe ich gewusst, ich werde Vater, oder? Und dann habe ich als erstes mit einem Professor von der Uni Zürich Kontakt aufgenommen und einfach gefragt, wie gross ist die Chance, dass das Kind meine Missbildung hat. Und er hat gesagt, ja, man weiss ja nicht, woher das Zeug kommt. Also ist die Chance gleich gross wie bei allen anderen Leuten. Es gibt so Launen der Natur. Und du bist jetzt so eine, ob du die weitergibst, das kann man nicht sagen. Die Chance ist wie bei allen einfach irgendwie ein bisschen unter 1%. Und dann haben wir gefunden, ja gut, dann nehmen wir das Kind auf jeden Fall. Und wenn es unter 1% ist, das haben die andere Leute auch.
Ja.
Und dann war es nicht behindert gewesen. Ja, und dann habe ich gemerkt, wie schön das Kind sein könnte und wie toll das ist. Und jetzt habe ich halt vier und zwei Enkelinnen. Und dann ist ja immer ein bisschen Gefahr, dass es so eine Missbildung eine Generation überspringt. Dann habe ich natürlich noch mal Angst gehabt bei den Enkelinnen. Oder? Wenn ich wusste, dass mein ältester Sohn Vater wird, habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Aber es sind auch nicht.
Aber wie hat sich denn dein Mannenbild und Vaterbild anbilden, wie du selber gesagt hast? Du hast Mannenbilder und auch Vaterbilder gar nicht so gehabt.
Ich habe mich einfach so verhalten, wie ich mich gegenüber den Kindern verhalten wollte. Cool. Ich konnte es zum Glück in die Arme nehmen. Ich konnte zärtlich sein. Ich habe das nicht gewusst, weißt du, ob ich mit einem Kind zärtlich sein kann. Und weil ich selber ja nie in die Hände genommen worden bin. Oder? Ja. Und ich konnte es können, es ist gegangen und ich habe einfach gemerkt, wie viel einem das gibt, wie schön die Zeit ist, die man zusammen mit einem Kind verbringt. Und das ist natürlich der schaurige grosse Vorteil von mir als Redakteur bei einem Medium, das spezialisiert ist auf das Thema Film. Oder? Ja. Ich musste einfach den Film schauen und ich musste pünktlich meine Filmkritiken abliefern. Aber sonst hatte ich eine sehr grosse Freiheit, was mein Zeitmanagement anbelangt. Also, ich konnte bei meinen kleinen Kindern sehr viel mit ihnen Zeit verbringen und habe dann einfach in der Nacht meine Filmkritiken geschrieben. Oder? Und bis dann zu der Zeit, wo es
im Radio kam,
bin ich dann einfach im Radio gewesen. Aber das hat mir so eine grosse Freiheit gehabt. Ich konnte dann die Kinder in die Krippe bringen, ich konnte sie wieder abholen, ich bin viel mit ihnen spazieren. Mit dem Rollstuhl natürlich, weißt du, aufs Körbli vorne, beim Track oder dann auf die Knie später, als älter waren. Später habe ich es hinterhergezogen mit dem Rollbrett. Also ich habe viel Zeit bei meinen Kindern verbracht und auch wahnsinnig Freude an denen gehabt. Und darum ist es auch diesen vier Kindern gewidmet, das Buch. Das steht auf der ersten Seite. Weil sie haben mich natürlich genauso wie der Beruf, haben sie mich mit wahnsinnig viel Selbstwertgefühl können aufpumpen. Also all das Selbstwertgefühl, das ich im Kinderspital bekommen habe und das ich schlagartig mit dem Übertritt in die Welt verloren habe, wo ins Bodenlose gesunken ist und wo ich nachher sicher 10, 15 Jahre hatte, bis das wieder aufgebaut worden ist.
Bis zum Gymnasium, oder?
Nein, das Gymnasium bin ich natürlich viel früher. Das Gymnasium bin ich ja gerade gekommen, nach der Schule. Dort hatte ich null Selbstwertgefühl gehabt. Null. Ich habe Gott sei Dank die Prüfung bestanden. Nein, dort hatte ich keinen gehabt. Bei der Matur hatte ich keinen gehabt. Darum hat ja der Berufsberater können sagen, schauen Sie, Sie finden eh nie still. Studieren Sie Mathematik? Und ich habe gesagt, ja, ist gut, ja. Und habe Mathematik studiert. Nach 2 Jahren als Mathematiker arbeiten, habe ich den Battle gerührt und gesagt, jetzt studiere ich das, was ich will. Erst da habe ich das Selbstbewusstsein gehabt. Ja. Vorher habe ich immer nur gefolgt.
Ja, folgen, das merke ich oft, ist halt auch anstrengend.
Ja, und du musst beim Folgen aufpassen, dass du nicht von deinen wirklichen Zielen quasi dich immer mehr entfernst. Weil, darum gebe ich ja auch nicht Ratschläge. Es gibt viele Leute, die sagen, was ist der Ratschlag von dir an andere Leute, die in so einer Situation stecken? Da sage ich, ich habe keine Ratschläge. Mir hat man so viele Ratschläge probiert zu geben und ich habe alle probiert zu erfüllen und es sind alles.
Und dann hast du noch Rückenweh bekommen,
wahrscheinlich. Ja, genau. Es ist doch gar nicht das, was ich will. Ich muss selber herausfinden, was ich will und muss dann probieren, das zu erreichen. Und da brauche ich vielleicht Unterstützung und da muss ich halt erreichen, dass ich auch dort irgendwie die Unterstützung bekomme und so weiter. Also, aber, Folgen allein langen nicht. Natürlich habe ich meine Kinder auch Leitplanken gegeben. Aber zum Beispiel, also vielleicht erfährst du das einmal, vielleicht hast du auch mal Kind. Ich habe 4 Kinder, selber auch als Kleinkind, häufig betreut. Und die haben mir einfach 100% müssen folgen, oder? Wenn ich mit einem Kind, früher mit einem Stück oder später mit dem Rollstuhl, am See spazieren oder allein mit in die Ferien bin, was ich viel gemacht habe, dann haben die mir müssen folgen, oder? Die haben mich nicht davor rennen, die haben mich nicht übers Ufer fallen, oder weiss ich was alles.
Und haben sie immer gefolgt?
Sie haben immer gefolgt, sie haben es absolut, sie haben gemerkt, ja. Sie haben gemerkt, ich verlange von ihnen das absolute Vertrauen, cool. Und sie haben das nicht ausgenutzt. Es hat eine Situation gegeben, wo ich selber stark ins Schwitzen komme, im Winter. Ich bin mit dem ältesten Sohn am See spazieren. Und es war früh am Morgen, gewesen, dann hatte es eisige Stellen gehabt, und ich war mit den Stöcken unterwegs gewesen, und bin fast nicht mehr vorwärts gekommen. Ich konnte selber fast nicht mehr laufen. Und er ist in seinem gewöhnlichen Tempo tappelt, oder? Immer mehr weg und so. Und dann habe ich gesagt, Serafin, komm zurück. Und er ist einfach tappelt. Das war so herzig für ihn auf dem Eis, oder? Ja. Und plötzlich habe ich ihn nicht mehr gesehen und dann habe ich Schiss bekommen, weil ich nicht schneller laufen konnte. Es wäre umgekehrt und ich kann nicht selber aufstehen. Und irgendwann kommt mir jemand entgegen. Es war wirklich früh am Morgen gewesen. Ich habe immer Kind oder das Kind auch genommen, damit meine Frau länger schlafen kann. Oder bin ich früh weg. Und dann kommt mir jemand entgegen mit seinem Hund und sagt, haben Sie irgendwo ein Kind gesehen? Und dann sagt er, ja, da vorne sitzt eins am Boden und brüllt. Und dann habe ich gewusst, okay, in ein paar Minuten bin ich
dort. Thema Schulbildung, wo du ja, aber du redest von Therapie und Ergo, wie war denn das gewesen? Auch noch dazu mal in Affolter mit der Schulbildung?
Wir haben natürlich interne Schule gehabt, also okay. Lehrerinnen, wo ich da war, nur Lehrerinnen. Und dann ist man dort in die Schule. Und dann ist dort aber etwas für mich sehr Seltsames passiert. Ja. Ich habe dann plötzlich nach 3 Jahren Schule in der internen Schule vom Kinderspital, habe ich plötzlich müssen in die Dorfschule. Also ich bin am Morgen aus dem Spital quasi rausgerissen worden und mit einem Taxi in die Dorfschule gebracht worden. Ich habe das irgendwie nie verstanden. Ich habe das auch immer eine Qual gefunden. Du wirst weggerissen von deinen Freunden. Du kannst zwar zu Abend wieder zurück, aber du bist den ganzen Tag mit Fremden. Und das habe ich erst im Nachhinein viel, viel später, als ich erwachsen war und einmal konnte für einen Tag lang meine Krankengeschichte lesen, weil ich dort die entscheidende Sekretärin konnte überreden, dass sie mir für eine Nacht lang die Krankengeschichte auslehnt. Dort habe ich dann den Grund für das erfahren. Steht übrigens ein Buch.
Ja, darum lese ich das Buch, das ist super. Was du in einem Interview mit dem Blick gesehen hast, dass dir die Arbeit sehr wichtig war und der Selbstwert auch gegeben hat, willst du das da mal noch ausführen?
Ja klar, ich glaube, das merkst ja du auch. In der Schweiz und überhaupt in den zivilisierten Ländern wird man sehr stark über die Arbeit identifiziert oder und bewertet. Und als ich ein Kind war, bin ich einfach der behinderte Bub. Und der erste Schritt hat es schon gegeben, als ich als Einziger vom Quartier ins Gymi gekommen bin. Dann bin ich plötzlich der behinderte, aber gescheite Bub.
Okay. Oder?
Dann hat es schon ein bisschen angefangen. Und dann später bin ich der studiert. Und dann habe ich natürlich gemerkt, als ich Mathematik studiert habe, da habe ich also sofort eine Stelle gefunden und dort hat die Behinderung überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Sie hat keine Rolle mehr gespielt. Und später, als ich dann in die Medien eingestiegen bin, ist dann noch viel stärker geworden. Dann ist der Moment gekommen, den ich nie mehr vergesse und wo ich muss sagen, das ist so wie bildhaft, die bildhafte Umsetzung von dem, was ich erlebt habe. Früher hat man immer, wenn ich in ein Restaurant komme, sei es in der Stadt und vor allem auf dem Land, dann hat das ganze Restaurant den Kopf gedrillt, oder? Boah, keine Hand, läuft so schief, sitzt im Rollstuhl. so komisch, dünne Beinchen. Also einfach, ich bin immer quasi der Alien gewesen. Ja. Alle mussten den Kopf drehen und schauen und sie ist schnell still geworden. Und später hat sich das plötzlich geändert. Ich bin auch immer reingekommen. Die Leute haben rumgeschaut und gesagt, du, das ist doch der vom Fernsehen. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig. Ja. Sie dreht den Kopf nicht mehr um, weil du behindert bist, sondern weil du der vom Fernsehen bist. Das ist irrsinnig, oder? Und darum, das war ein wichtiger Schritt gewesen, um ja, den Komplex abzulegen.
Wenn man jetzt so eben deine Biografie anschaut, oder du bist in einer Institution aufgewachsen, nachher deinen Weg gemacht in der Gesellschaft. Jetzt im 23. hat es eine Behindertensession gegeben, wo du ein Teil warst. Wo stehen wir in der Umsetzung von der UNO-BRK, deiner Meinung nach, wo das die Erfahrungen so gemacht hat, wie sie ist? Und wo ist das Thema Behinderung momentan in der Gesellschaft verankert?
Also gut, ich sage ja, ich beharre immer noch darauf und sage, die Schweiz ist immer noch ein Entwicklungsland, was das anbelangt. Natürlich ist schon sehr viel passiert. Als ich studiert habe, habe ich mich ja auch sozialpolitisch neu gesetzt und geschaut, dass die öffentlichen Verkehrsmittel zugänglich werden, dass es Wohnungen gibt, die zugänglich sind, dass Menschen, die das wollen, auch selbstständig wohnen können. Daraus ist einiges entstanden, aber es braucht immer Jahrzehnte in der Schweiz und ich sehe es halt jetzt auch. Die Sachen werden nicht entscheidend verbessert. Also, gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln sehe ich wieder einen grossen Rückschritt. Hat natürlich auch damit zu tun, dass unsere Gesellschaft immer mobiler wird, oder? Und dass immer mehr Leute unterwegs sind. Und durch das hat es halt für so sperrige Dinger, wie wir das sind, oder Leute, die einfach viel mehr Zeit brauchen pro Einheit, oder? Dass es einfach zu wenig Platz hat. Und ich spüre es und muss sagen, ich wüsste jetzt also nicht, ob ich heute die Stellen, die ich alle ausgeführt habe in meinem Leben, ob ich die heute noch zu 100% mit eben den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ich ja brauche, ob ich das könnte ausfüllen. Also im Moment, finde ich, gibt es dort eher wieder einen Rückschritt. Das Bewusstsein ist da. Man kann mit den Leuten über das Thema reden. Es sagen nicht mehr alle, wie damals, oh gut, dass du sagst, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh, hätte ich gar nicht gewusst. Ja,
es ist da. Es ist eine Öffnung da.
Es ist eine Öffnung da, aber die Umsetzung hapert enorm. Und ich sehe es halt jedes Mal, kaum gehe ich ins Ausland, ist es wie Tag und Nacht.
Ja, es kommt darauf an, wo?
Nein, in den EU-Ländern ist es in jedem Land. Ja. Spitzenland ist Spanien, oder natürlich, weil sie die sozialen Aufgaben mit der Landeslotterie verkoppelt haben über Jahrzehnte, darum haben sie so viel Geld. Da komme ich, bin im relativ guten Rollstuhl, habe ich immer das Gefühl, ich komme mit einem vorsintflutlichen Gebiet. Also EU-Länder und Amerika ist viel besser. Das fängt schon an bei den Behindertenparkplätzen, vor jedem öffentlichen Gebäude, vor jeder Beiz und vor jedem Laden. Und du kannst, im Ausland kannst du immer, wenn du ins Restaurant gehst, kannst du aufs WC. Erstens kommst du ins Restaurant rein, zweitens kannst du aufs WC. In Zürich musst du schon Glück haben, wenn du überhaupt reinkommst. Aufs WC musst du gar nicht wollen.
Ja, das ist so. Darum bewundere ich immer noch, dass du auch dich immer noch den Kopf in Sand steckst und sagst, ich bin jetzt pensioniert, ich habe meine Sporen abverdient, sondern eben jetzt auch dich in einer Behindertensession engagierst, sonst auch immer wieder die Stimme für den Diskurs angehst. Darum auch ein grosses Dankeschön von meiner Seite.
Du, sehr, sehr gern. Ich habe natürlich das Glück, dass durch meine Vergangenheit, auch in den Medien und alles, dass man auf mich hört. Und darum finde ich es eben wichtig, dass ich etwas sage, wenn ich gefragt werde. Aber es ist auch schon gefragt worden, ob ich nicht möchte in eine Partei beitreten und eben wirklich politisch aktiver werden, als ich es jetzt bin. Und für das bin ich eindeutig gezahlt. Das mache ich nicht.
Ja, aber das werde ich auch gefragt. Und ich denke, momentan ist mir der Dialog wichtiger als eine Parteiideologie.
Genau.
Darum suche ich lieber den Diskurs mit den Leuten. Und dann muss ich nicht schauen, ist es jetzt links, rechts, oben, unten, so, sondern ich kann wirklich einfach das Individuum vis-à-vis von mir geniessen. Und ich habe jetzt das Gespräch mit dir wieder wahnsinnig genossen, wie jedes Gespräch mit dir. Und eben eine Erinnerung, die Lesung mit dem Alex Oberholzer findet in der Stadtbibliothek am 26. September statt. Es gibt noch Plätze. Alle anderen Informationen findet ihr auf unserer Homepage und noch dir ein grosses Dankeschön, lieber Alex.
Jan, ich möchte mich bedanken. Erstens, dass du auch mir ermöglicht hast, meine Stimme da zu heben. Zweitens, dass du dich eben für die Sache einsetzt. Und so Leute wie du sind wahnsinnig wichtig, weil du hast auch eine Stimme in den Medien und die Medien sind nun einmal in unserer Gesellschaft enorm wichtig und man hört auf dich. Und ich bin auch zuversichtlich, weil ich sehe, dass auch junge Leute, eben wie du, ja, aber auch andere, die nicht in den Medien sind, dass die die Stimme ergreifen und dass sie sich auch politisch engagieren, was wir zwei jetzt in dem Sinn nicht machen. Aber so Leute wie du sind wichtig, darum auch ein grosses Danke an dich.